in Schweden ist es nochmal gut gegangen. Als es vor wenigen Wochen Ende Juli dort in diesem Atomkraftwerk zu einem Störfall gekommen ist, der sich dann doch als schwerwiegender herausstellte, als man anfangs angenommen hatte. 2 der 4 Sicherheitssysteme waren nach Angaben des Expertenbeirats komplett ausgefallen. Und dieser Zwischenfall gilt als der schwerste in der Geschichte des Landes. Inzwischen hat, vielleicht haben Sie es mitbekommen, die Diskussion auch auf Deutschland übergegriffen, weil das Atomkraftwerk in Brunsbüttel ebenfalls von demselben Konzern getragen wird, dem Vattenfall-Konzern, und nun sind Stimmen laut geworden, demzufolge dieses Atomkraftwerk Brunsbüttel noch gravierendere Sicherheitsmängel aufweisen würde als jenes in Forstmark, und das Bundesumweltministerium hat sich eingeschaltet, und nun gibt es eine lebhafte Diskussion. Und hinter dieser ganzen Diskussion steht die Angst vor dem GAU. Die Angst vor dem größten anzunehmenden Unglück oder Unfall, GAU, weil man weiß, wenn so ein GAU wirklich eintritt, dann hat das Folgen über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hinaus möglicherweise. Und so sind alle froh und dankbar, wenn der GAU nochmal an einem vorübergeht. Am letzten Sonntag haben wir hier von einem GAU gesprochen, der konnte nicht verhindert werden. Und das war der Super-GAU in der Menschheitsgeschichte. Dieser GAU passierte, weil nicht nur 50% der Sicherheitssysteme versagten wie in Forstmark, sondern 100%. Der GAU passierte, weil der Mensch sich loswitzt von seinem Schöpfer. Und weil er es wagte, den gut gemeinten Leitlinien dessen, der ihn geliebt und in diese Welt gesetzt hat, weil er meinte, es sich leisten zu können, diesen Leitlinien untreu zu werden und gegen seinen Gott zu rebellieren. Wir unsere Welt, vor allem die Probleme unserer Welt, richtig verstehen und richtig einordnen wollen, dann müssen wir wissen, was bei jenem GAU geschah. Die Bibel schildert nicht nur den GAU selbst, sondern sie schildert auch die Folgen. Und sie schildert nicht nur die Folgen, sondern sie redet auch über die ersten Gegenmaßnahmen. Der GAU bestand darin, dass das erste Menschenpaar sich losriss von seinem Gott, und wir haben in der letzten Woche dann schon gesehen, die ersten Folgen, die das hatte. Und es wurde deutlich, diese Folgen, die beherrschen und quälen unser Leben bis heute. Wenn wir unsere Welt richtig verstehen wollen, müssen wir verstehen, was damals geschehen ist. Und deshalb haben wir dieses dritte Kapitel der Bibel miteinander studiert, 1. Mose 3, Leben nach dem GAU. Und wir haben letzten Sonntag festgestellt, nach dem GAU ist das erste Kennzeichen für den Menschen, dass er gespalten ist. Leben nach dem GAU bedeutet, der Mensch ist gespalten, er ist getrennt von Gott, er ist weggerissen von seinem Schöpfer. Aber er ist auch getrennt von seinen Mitmenschen. Plötzlich zieht die Scham ein in das Verhältnis zwischen Adam und Eva. Plötzlich ist zwischen ihnen selbst mehr zerbrochen, als ihnen am Anfang deutlich ist. Der Mensch ist gespalten von Gott, zerrissen, weggerissen vom anderen, und der Mensch ist auch in sich zerrissen. Er hat eine zerrissene Identität. Und er ist mitten hineingeflochten in diesen Konflikt zwischen Gut und Böse. Er kann sich gar nicht mehr wehren und er muss das Böse tun. Wir hatten dann ein zweites gesehen. Obwohl der Mensch gespalten ist, hat er ein weiteres Kennzeichen, das dieser Text in der Bibel uns deutlich macht. Er ist auch gerufen. Die erste Reaktion Gottes auf dieses Rebellieren des Menschen bestand nicht darin, dass Gott sagte, lasst mich in Ruhe und macht euch davon. Sondern es beginnt damit, dass der lebendige Gott seine Menschen ruft. Adam, wo bist du? Gott ruft auch den, der sich von ihm losgerissen hat. Aber dieses Rufen Gottes bedeutet eben nicht, dass Gott einfach fünf gerade sein lässt. Dass Gott sagt, naja, ist schon nicht so schlimm. Dass Gott den Menschen nicht ernst nimmt, nein. Es hat Folgen, es hat massive Konsequenzen, was damals passiert ist. Und darum werden wir heute jetzt die weiteren Ereignisse miteinander uns etwas genauer anschauen und damit diesen Text auch abschließen. 1. Mose 3. Wir setzen nochmal an bei Vers 7, damit Sie den Zusammenhang haben. 1. Mose 3, ab Vers 7. Sie finden den Zettel auf ihrem Gottesdienstplan. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, also nachdem sie Gottes Gebot übertreten hatten. Mir war, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Himmel. Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugesetzt hast, das gab mir von dem Baum. Und ich aß nicht. Gott der Herr zum Weib, warum hast du das getan? Das Weib sprach, die Schlange betrug mich, sodass ich aß. Wo sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang? Ich sprach, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger bist. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll noch deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Zu Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deines Willen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Bis nannte sein Weib Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seinem Weib Röcke von Fellen und zog sie ihnen an, und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, in der Hinsicht, dass er weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und spreche auch noch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er gekommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern von dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Nach dem Lauf. Wir sahen, er ist gespalten, er ist zweitens berufen, und wir sehen hier jetzt ein drittes. Der Mensch nach dem Lauf ist auch gestraft. Mit dem Ruf Gottes ist ja nicht einfach alles gut. Gott überlässt diese abgefallene Welt nicht einfach ihrer sündigen Eigendynamik. Gott behält die Hand dran, er setzt die Grenzen, er setzt dem Bösen die Grenzen. Das ist sehr aufregend, wie Gott das hier macht. Und so trifft die erste Strafe jene unsägliche Schlange, derer sich der Satan bedient hatte. Wir haben letztes Mal ausführlich darüber geredet, dass dieser Text wirklich den Anspruch erhebt, uns real Informationen zu geben. Ich kann das jetzt im Einzelnen nicht wiederholen. Sie können das, wenn Sie möchten, gerne nachhören nochmal über unsere Homepage bibeltage.de. Da kann man die alte Predigt nochmal, die über die ersten Verse handelt, sich dazu nehmen. Hier soll uns real Informationen gegeben werden. Und der Satan bedient sich einer Kreatur. Eine Kreatur, die gut von Gott geschaffen ist. Und auch sie trifft die Reaktion Gottes auf den Gau. Damit geht's los. In Vers 14, Gott sagt zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, seist du verstoßen auf allen Tieren, allen Tieren auf dem Felde, auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Die Schlange, die war wahrscheinlich ein schönes Tier. Ein Tier mit vielen Anlagen und Möglichkeiten. Und Biologen haben Hinweise ins Skelett der Schlange gefunden, die darauf hindeuten können, dass diese Kreatur in der Tat möglicherweise in früheren Zeiten aufrecht gegangen ist. Das können wir uns nicht mehr vorstellen. Aber es gibt gewisse Indizien im Skelett, die eine solche Deutung möglich scheinen lassen. Und nun wird ihr gesagt, du sollst auf dem Boden kriechen und Erde essen. Das heißt nicht, sie soll sich als Hauptnahrungsmittel künftig von Erde ernähren. Das machen die Schlangen ja auch nicht, sondern es geht hier um ein Zeichen ihrer Demütigung. Am Boden kriechend muss sie sich ernähren. Das ist hier gemeint. Dabei schluckt sie natürlich auch eine ganze Menge Erde wahrscheinlich. Aber das ist nicht der Punkt, auf den sie kommt. Sie wird gedemütigt als Kreatur. Der Schlangenfluch trifft auf den, der hinter ihr steht, auf dessen Macht sie sich stützt. Sie wird eingezogen in den Fluch. Aber, und das ist jetzt für uns vor allem interessant, auch der Mensch geht nicht frei auf. Gott straft. Der Mensch ist nicht nur gerufen, sondern er ist gestraft. Gleich am Anfang der Geschichte. Und damit macht Gott deutlich, Schuld lohnt sich. Ungehorsam gegen Gott hat Folgen. Wie viel Herzeleid hat es gegeben in der Geschichte, dass Menschen gedacht haben, ich kann sündigen ohne Folgen. Sünde ohne Konsequenzen. Hier sehen wir, Schuld hat Konsequenzen. Und für die Frau heißt das Folgende, wird in Vers 16 ihr gesagt von Gott: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühsal sollst du Kinder gebären. Für uns ist das so selbstverständlich, dass Geburten mit sehr starken Schmerzen, manchmal auch mit Lebensgefahr, für die Frauen verbunden ist. Und hier erfahren wir, das war nicht ursprünglich im Schöpfungskonzept so vorgesehen. Schwangerschaft hätte nicht unbedingt in dieser Weise schmerzhaft und gefährlich sein müssen, sondern das ist die Folge dieses Bruchs. Gott sagt, das ist die Konsequenz, du wirst eine mühevolle Schwangerschaft und schmerzhafte Geburt haben. Wahrscheinlich sollte auch Schwangerschaft der Geburt etwas Schönes sein von Anfang an. Und wenn Sie einen Anatomen fragen, dann wird er Ihnen sagen, woher die Geburtsschmerzen kommen. Das kann man physiologisch bzw. anatomisch erklären. Das resultiert zum Beispiel aus der Enge des Geburtskanals. Und interessanterweise sehen Vertreter der Evolutionslehre gerade hier ein tierisches Erbe. Dass sie sagen, das ist eben das Problem bei der Anpassung gewesen. Dieses Becken hat einen Knochenring. Dieser Knochenring ist nicht flexibel erweiterbar. Das ist gewissermaßen ein Konstruktionsfehler, da der menschliche Körper im Verlauf seiner Geschichte immer auf gewisse Kompromisse in seiner Entwicklung angewiesen war. Also im evolutionären Kontext sind die Geburtsschmerzen eine zwingende Folge der Evolution. Hier erfahren wir etwas anderes. Das ist nicht unbedingt eine Naturnotwendigkeit von Anfang an gewesen, dass die Frau unter solchen Schmerzen gebären muss, sondern es ist eine Folge dieses Fluches. Es hätte nicht so sein müssen. Hier geschah eine einschneidende Veränderung im biologischen Bereich als Folge dieses Bruchs. So lehrt es uns hier die Heilige Schrift. Und es ist interessant, wenn wir sehen, wie es weitergeht mit der Frau. Das ist nicht die einzige Folge, die sie am eigenen Leib erfährt. Es kommt noch etwas anderes dazu. Gott sagt ihr ebenfalls in Vers 16, dein Verlangen soll nach deinem Mann sein. Man hat das oft so ausgelegt, dass die Frau eben ein besonderes Verlangen zum Mann habe, in gewisser Weise von ihm abhängig werden könne und daran ein Fluch liege. Aber das gilt ja für den Mann umgekehrt genauso. Das ist nicht sehr überzeugend. Wenn wir das Wort genau anschauen, was dort im hebräischen Text steht, Verlangen haben nach, dann sehen wir, es ist damit wahrscheinlich etwas ganz anderes. Dieses Wort Verlangen, Schub im Griechischen, im Hebräischen, das gibt es ganz, ganz selten in der Bibel. Das taucht aber schon im nächsten Kapitel, 1. Mose 4, wieder auf. Und da wird deutlicher, was damit gemeint ist. 1. Mose 4, Vers 7, da sagt Gott, wenn du nicht fromm bist, so lauert die Sünde vor der Tür zu Kain und nach dir hat sie Verlangen. Die Sünde hat Verlangen, über Kain zu herrschen, von ihm Besitz zu nehmen. Und das entspricht der Grundbedeutung dieses hebräischen Wortes. Und darin liegt das, was Gott als eine Folge der Schuld, als eine Folge des Drucks für die Frau ankündigt. Dein Verlangen wird nach deinem Mann sein. Das heißt, dein Verlangen wird darin bestehen, über deinen Mann zu herrschen. Das ist, wenn wir den Wortsinn des hebräischen Begriffs hier gemeint. Also der Fluch der Frau besteht in den Schmerzen bei der Geburt und die Folgen ihrer Auslieferung an die Sünde zeigen sich unter anderem darin, dass es für sie zur typischen Ausstattung gewissermaßen gehören wird. Das ist natürlich individuell bei jeder Frau etwas anders gelagert, aber dass diese Tendenz da ist, über den Mann zu herrschen. Wir können sagen, was die Frau in ihrer Auflehnung wollte, nämlich den Mann nach ihren Vorstellungen zu leiten. Und sie hat ja entsprechend auch den Adam im Zusammenhang der Versuchung dann mit sich gerissen und er ist einfach hinterhergetrottet, so trottelig. Das, was sie wollte, das ist nun gewissermaßen die Folge ihrer Schuld. Und wenn man es ganz zugespitzt formulieren wollte, könnte man sagen, die aggressive Emanzipation ist der Fluch der Frau und macht sie deshalb auch nicht glücklich. Und wir sehen, und das ist das Dramatische, dass schon hier in dieser Situation die ganze Schöpfungsordnung aus den Fugen gerät. Wie hat es im Kapitel vorher noch geheißen? Gott macht die Eva, 1. Mose 2, Vers 18, den Adam als eine Gehilfin. als eine Hilfe. Gott hat die Eva geschaffen, nicht, dass der Adam gewissermaßen sie als Fußabtreter benutzen sollte, sondern sie sollte eine Ergänzung sein, eine Entsprechung, die ihn in seinen Aufgaben unterstützt und ihm darin hilft. Wir werden, wenn wir in den nächsten Wochen mit dem Epheserbrief weitermachen, in Kapitel 5, interessanterweise sehen, wie Paulus diese Schöpfungsordnung aufnimmt und nun in der Praxis der christlichen Eheführung entfaltet. Da wird genau dieser Aspekt nochmal deutlich. Das war die ursprüngliche Bestimmung. Die beiden sollten natürlich völlig gleichwertig miteinander leben, aber eben nicht gleichartig, sondern mit je ihren speziellen Veranlagungen und eben auch Aufgabenschwerpunkten. Und es führt zur Folge dieses Bruches, dieses Falls, dass die Frau, aber auch der Mann, wie wir noch sehen werden, ausgebrochen ist aus dieser Schöpfungsordnung. Und da seitdem, durch die Jahrhunderte hindurch, hat es immer wieder neue Varianten gegeben, wie der Mensch sich daran gemacht hat, dieses Zueinander der Geschlechter im Sinne der Schöpfungsordnung, dieses auszuhebeln, dieses zu attackieren und mit unterschiedlichsten Varianten des emanzipatorischen Lebensstils dagegen zu rebellieren. Besonders aktuell ist in dieser Hinsicht sicherlich das Konzept des sogenannten Gender Mainstreaming, das momentan von der Bundesfamilienministerin Frau von der Leyen in der Debatte stark forciert wird. Gender Mainstreaming. Gender, das bedeutet die kulturelle Rolle von Mann und Frau, die bewusst nicht verstanden wird im Sinne einer Schöpfungsbestimmung, sondern das sei, so wird gesagt, Gender, das sei nur eine Rolle, die der Mensch in der Geschichte eben erlernt habe, aufgrund der Tradition, aufgrund der kulturellen Prägung. Das ist Gender. Und Mainstream bedeutet eigentlich Hauptstrom. Und dieses Konzept besagt, man will jetzt diese Geschlechterfrage, diese Frage der Rollen und der Beseitigung der Unterschiede zwischen Mann und Frau, das soll zu einem Hauptstrom künftiger Gesellschaftspolitik werden. Bei allen gesellschaftlichen Entscheidungen soll eine neue Denkweise durchgesetzt werden. Eine neue Denkweise über die Zuordnung von Mann und Frau. Und dieser Gender-Begriff bedeutet, dass die Unterschiede, mal abgesehen von dem kleinen biologischen Unterschied, der aber allgemein überbewertet werde, wie man sagt, dass diese Unterschiede eben nicht schöpfungsbedingt, sondern nur erlernt werden. Erlernt durch kulturelle Prägung. Und darum seien sie eben auch veränderbar. Und das Ziel ist nun die Aufhebung, die sukzessive, die schrittweise Abschaffung der klassischen Männeridentität und Frauenidentität. Und erst wenn dieses Ziel erreicht sei, erst dann werde die Unterdrückung der Frau durch den Mann überwunden werden. Und im Sinne dieses Gender-Mainstreaming-Konzepts wird nun daran gearbeitet, systematisch die Strukturen des Ehe- und Familienverständnisses zu verändern. Es geht, wenn Sie so wollen, um eine groß angelegte Beseitigung der Schöpfungsordnung mit ihren gottgegebenen Unterschieden von Mann und Frau. Und es ist unsere Bundesregierung, allen voran, wie gesagt, die Familienministerin, die dafür immer wieder kräftig wirkt. Auch auf Ebene der Europäischen Union wird dieses Projekt vorangetrieben. Es wird mit vielen Zuschüssen ausgestattet, das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen. Und zu den Vorkämpferinnen dieses Instituts gehört die EU-Abgeordnete Lissi Gröner. Sie ist frauenpolitische Sprecherin der sozialdemokratischen Fraktion und Mitglied der interfraktionellen Gruppe Gay and Lesbian Rights. Also sie kämpft für die Rechte der Homosexuellen und Lesben. Und auch sie hat natürlich im Sinne dieses Konzepts ein starkes Interesse daran, das Gender-Mainstreaming-Konzept weiter zu forcieren und durchzusetzen. Das ist ein typisches Beispiel für unterschiedlichste Varianten, die im Laufe der Kulturgeschichte erprobt worden sind, um diese schöpfungsbedingte, von Gott gewollte, spezifische Zuordnung von Mann und Frau in ihrer Gleichwertigkeit und zugleich Unterschiedenheit, um diese zu beseitigen und auszuräumen. Und hier sehen wir im Grunde genommen, wie schon in jenen ersten Stunden nach dem Bruch diese Tendenz ihren Anfang hat. Der Mensch gestraft. Ja, aber auch der Mann geht natürlich nicht ohne Folgen aus diesem Dilemma hervor. Das steht im Vers 17. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Das Leben des Mannes wird von nun an auch von Mühe und beschwerlicher Arbeit bestimmt sein. Arbeit gegen den Widerstand der Naturgegebenheiten. Arbeit, bei der oft Aufwand und Ertrag in einem sehr fragwürdigen Verhältnis zueinander stehen. Und wir haben das dann später in Psalm 90 nochmal so ausgedrückt, also viele Jahrhunderte später, wo es heißt, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es wäre schnell dahin, als würden wir davon. Und Luther hatte das früher etwas freier übersetzt und hat gesagt, und wenn es köstlich ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Das ist die Situation, viel vergebliche Mühe und Arbeit. Und dann heißt es im nächsten Vers, Psalm 90, Vers 10, beziehungsweise Vers 11, wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest? Verstehen Sie diesen Zusammenhang zwischen dem Zorn Gottes über die Schuld des Menschen und den Widrigkeiten des Arbeitsalltags? Damit heißt es nicht, dass, weil wir manchmal schwer haben und uns anstrengen müssen, dass eine Strafe Gottes ist, aber dieses Grundprinzip, diese Grundstruktur, die uns jetzt in der gefallenen Schöpfung begegnet, der ewigen Widerstände, des Kampfes, des Mühens, das ist eine Folge dieses Gaus. Und dramatisch ist nun zudem, dass nicht nur der Mann und der Mensch und seine Arbeit in diesen Strudel hineingerissen werden, sondern der ganze menschliche Lebensraum wird hineingezogen in die Existenz des Fluches. Wir leben jenseits von Eden. Und so steht es hier in Vers 17 auch. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Das heißt, die Schuld des Menschen hat die gesamte Schöpfung mit in diese Abwärtsspirale hineingezogen. Ich erinnere nochmal an die Lesung aus Römer 8, wo wir gesehen haben, wie der Apostel Paulus gerade diesen Tatbestand auf den Punkt bringt. Wenn er in Römer 8, 19 sagt, das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist unterworfen der Vergänglichkeit, das können Sie übersetzen mit Nichtigkeit, Vergeblichkeit, ohne ihren Willen. Und dann nochmal, auch die Schöpfung, wenn Gott seine große Zukunft herbeibringt, wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Die ganze Schöpfung stöhnt und ächzt unter den Folgen dieses Gaus. Das ist hier gemeint. Die Wissenschaftler würden sagen, der Zustand der rezenten Ökologie, also die Zerstörung des Lebensraums, Wasser, Luft, Erde, das ist nicht alles ein Zufall. Das ist nicht alles auch nur einfach die Folge der profitgier umweltmordender Wirtschaftsbosse. Sondern das hat eine tiefe Ursache. Das ist im Letzten eine Konsequenz unseres geistlichen Zustandes, so wie es hier beschrieben wird. All die menschlichen Fehler und all das Versagen, was dann verantwortliche Personen auf sich laden, ist damit nicht vom Tisch gewischt. Natürlich, wir werden für unsere persönliche Schuld zur Rechenschaft gezogen. Aber diese Grundstruktur, diese Niedergangstendenz, die ist hier schon angelegt. Und seitdem geht es den Menschen wie Don Quixote, der mit bloßen Händen gegen Windmühlenflügel kämpft, so kämpfen wir gegen die Entropie. So kämpfen wir gegen dieses Grundgesetz, dass die Ordnung in einem sich selbst überlassenen System immer mehr ankommt. Und es war schon der Rat von Martin Luther, den Luther zu seiner Zeit den Naturwissenschaftlern gegeben hat. Ein hochinteressanter Rat, der genau auf diesen Tatbestand gründet. Luther hat gesagt, ihr werdet dann die besten Philosophen und die besten Naturwissenschaftler sein, wenn ihr vom Apostel lernt, die Kreatur als eine harrende, seufzende, in Seen liegende zu betrachten. Die Naturwissenschaft ist herausgefordert, diesen Tatbestand des Sündenfalls bei der Bewertung des Schöpfungszustands in Rechnung zu stellen. Und ein Mitglied der Studiengemeinschaft, der Forschungsgemeinschaft Wort und Wissen, Reinhard Juncker, er ist von Haus aus Biologe, hat einen hochinteressanten Aufsatz dazu veröffentlicht, der heißt Sündenfall und Biologie. Sündenfall und Biologie, Denkanstöße aus biblischer und biologischer Sicht. Und in diesem Artikel macht Dr. Juncker deutlich, dass diese Doppelgesichtigkeit unserer Welt hier im dritten Kapitel der Bibel ihren Ursprung hat. Diese Doppelgesichtigkeit, einmal die Herrlichkeit der Schöpfung, die wir immer noch sehen, es ist immer noch Gottes Schöpfung, es ist immer noch auf seiner Hand. Und auf der anderen Seite dann dieses hässliche Gesicht einer Schöpfung, die durch die Sünde zerstört ist. Und auch dieses hässliche Gesicht ist in sich ambivalent. Es gibt auch bei der Hässlichkeit eine geniale Seite, nämlich die ganze Genialität der Zerstörungskraft. Auch die finden Sie schon in der Natur. Wenn Sie etwa denken an diese Fangschrecke, also verwandt mit den Heuschrecken, die sogenannte Gottesanbeterin. Die hat einen Fangapparat, mit dem sie bei ihrer Beutejagd viel sicher zuschlagen kann. In der Zeit von ein paar hundertstel Sekunden hat sie mit ihrem Fangapparat zugeschlagen und ihr Opfer wird erwischt. Eine hochkomplexe Mechanik, die da funktioniert. Oder denken Sie an das Chamäleon mit seiner ausfahrbaren Zunge, die klebrig ist und Beuteinsekten greifen kann. Die wird exakt so weit ausgeschleudert, wie das jeweilige Opfer entfernt ist, und dann blitzschnell wieder eingezogen. Das ist eine geniale Konstruktion. Und auch in dieser Genialität haben Sie wieder diese Doppelgesichtigkeit, diese Ambivalenz. Es geht um eine geniale Form des Tötens und Zerstörens. Und zugleich wird darin doch noch die Präzision der Meisterhand des Schöpfers erkennen. Das ist die Zerrissenheit, das ist die Gespaltenheit der Welt, in der wir leben. Die zeigt sich überdeutlich, nicht nur am Menschen, sondern sie zeigt sich auch in der Natur. Und hier erfahren wir, wem sich dieser Zustand verdankt. Durch die Sünde sind der Mensch und sein Lebensraum, obwohl sie noch Gottes Schöpfung darstellen, ausgeliefert den Strukturen der Sünde. Der Acker sei verflucht um deinetwillen. Der Mensch wird gequält von Mühe in seinem Arbeitsleben und dann am Ende, was steht am Ende, da kommt noch etwas, was zur Strafe dazu gehört, der Tod. Sehen Sie, hier geht es los. Vers 19, im Schweiß deines Angesichts sollst du beim Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist, denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Das ist der Satz, den Sie bei jeder kirchlichen Beerdigung hören. Erde zu Erde, Asche zu Asche. Das ist die Situation des Menschen. Er ist nicht nur berufen, er ist drittens auch bestraft. Aber auch das ist noch nicht Gottes letztes Wort. Sondern jetzt kommt ein vierter Punkt. Der Mensch ist zugleich geschützt. Der Mensch ist und wird selbst in dieser Situation von Gott geschützt. Sehen Sie doch, wie es weitergeht nach dem Vers 19. Da wird der Tod des Menschen angekündigt. Und dann kommt ein Neuansatz und dann heißt es, Vers 20, und Adam nannte sein Weib Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Das deutet an, obwohl der Tod Einzug gehalten hat, geht das Leben doch noch weiter. Der Name Eva bedeutet die Lebensspendende. Es wird weiter geboren werden, auch auf dieser vom Sündenfall zerfurchten Welt. Gott lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Und dann geht es weiter, Vers 21. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden. Und vorher in Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinen Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Der Mensch nach dem Fall, er ist nicht nur bestraft, sondern er ist auch geschützt. Bitte versetzen Sie sich in diese Situation. Das klingt fast zu menschlich. Und doch steht es hier. Derselbe Gott, der dem Menschen nachgeht, der ihn ruft, der sagt, Adam, wo bist du? Er ist sich jetzt nicht zu schade, diesen Menschen, wenn ich das so sagen darf, mit einer Notgarderobe zu versorgen. Weil wollte Gott sagen, ich ziehe immer noch nicht die Hand ab. Erinnern Sie sich noch an Vers 7. Wie lächerlich dieser Versuch des Menschen war, sich selbst da irgendein Kleidchen zu basteln. Sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Das muss wirklich sehr seltsam ausgesehen haben. Wir sehen das immer nur noch so als Karikatur. Aber das war ausgesprochen notdürftig. Und jetzt kommt Gott und gibt ihnen zum Schutz diese Felle. So als wollte er sagen, auch jetzt ziehe ich die Hand noch nicht von dir ab. Der Mensch ist immer noch geschützt. Und dann macht Gott noch etwas, um die Menschen zu schützen. Auch das steht in Vers 16. Da heißt es, bei der Frau, dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Das hier gehört auch zum Schutz der Schöpfungsordnung. Das lesen und hören wir immer so oberflächlich, er wird ein Despot sein. Er wird über die Taschen mit eigener Faust und dich kontrollieren. Das ist hier nicht gemeint. Sondern das Wort, das dort steht, das bedeutet nicht ein despotisches, sondern ein fürsorgliches, ein liebevolles, ein bewahrendes Beschützen. Das ist gemeint. Er wird dein Herr sein. Er wird eine verantwortungsvolle Führungsverantwortung für eure Ehe zu übernehmen haben und dich schützen und bewahren. So ist der Grundgedanke des Verbs Maschall, das hier steht. Und damit betont Gott etwas, was auch schon im zweiten Kapitel der Bibel bei der Schöpfung von Mann und Frau steht. Dass die beiden in einer ganz bestimmten Zuordnung zueinander hingeschaffen werden. Die Frau als Hilfe des Mannes. Und Paulus wird das in Epheser 5 dann weiter ausführen, werden wir in wenigen Wochen sehen. Also Gott stabilisiert und bekräftigt die Schöpfungsordnung der Ehe, indem er dieses ausdrücklich sagt. Also damit ist nicht gemeint, die Frau wird sich auflehnen und der Mann wird ihr einen auf den Deckel gehen. Das ist eine absolute Karikatur und Fehlinterpretation dieses Verses. Sondern obwohl diese Tendenz da ist, von der wir gesprochen haben bei der Frau, wird dennoch der Mann, obwohl er auch ein Sünder ist, genauso wie die Frau, er ist ja kein Deut besser, wird er als Mann in der Schöpfungsordnung diese Aufgabe haben, seine liebevolle Führungsverantwortung wahrzunehmen. Das bekräftigt uns. Gott bekräftigt hier, wie Mann und Frau eigentlich schon in der Schöpfungsordnung zusammengehören. Also, das ist ganz wichtig. Nach dem Sündenfall bleibt diese Zuordnung erhalten. Die Ordnung der Ehe ist keine Notordnung, die Gott erst nach dem Sündenfall eingesetzt hat, sondern das ist das, was wir mit herübernehmen aus dem Paradies. So ist die Ehe gedacht. Die Ehe ist gewissermaßen das, was Gott uns aus dem Paradies mit herübergegeben hat. Und natürlich weiß Gott, dass diese Ordnung jetzt gefährdet ist. Es gibt beim Mann immer die Tendenz zum Despotismus oder dass er als Schobi diese Konstellation ausnutzt, sich der Frau nur bedient. Das ist die Tendenz, die durch die Sünde in diese Ordnung hineingetrieben ist. Und es gibt bei der Frau offensichtlich dann immer wieder diese Tendenz zur herrschsüchtigen Auflehnung gegenüber ihrer schöpfungsbedingten Stellung in der Familie. Trotzdem erhält Gott den Menschen diese gute Ordnung. Und er sagt ihnen, nimm sie mit. Nimm sie mit, auch in die Welt nach dem Sündenfall. Auch im Notstandsgebiet stelle ich euch meine Ordnungen zur Verfügung. Auch jenseits von Eden will ich euch helfen, sagt Gott, im Sinne meiner Schöpfungsordnung miteinander zu leben. Und deshalb feiern wir kirchliche Trauungen anlässlich von Eheschließungen, weil wir sagen, wir brauchen den Schutz des lebendigen Gottes, um in dieser Bestimmung zu leben, die er uns in der Schöpfung auch mit der Ehe gegeben hat. Und dann eine letzte Schutzmaßnahme Gottes. Nicht nur diese Fälle, nicht nur die Bekräftigung der Schöpfungsordnung, sondern auch die Vertreibung aus dem Paradies ist eine Schutzmaßnahme. Denn wovor soll der Mensch damit bewahrt werden? Gott sagt es ja ganz deutlich. Er sagt, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Das heißt, lebe in diesem Zustand ewiglich. Verstehen Sie, wäre der Mensch in dieser Situation, in diesem Zustand jetzt quasi verewigt worden, dann wäre das die Verewigung seiner Sünde gewesen. Es wäre die Verewigung seiner Zerrissenheit gewesen. Der Mensch wäre als Sünder unsterblich geworden. Und davor, so sagt dieser Text, davor soll ihn die Vertreibung aus dem Paradies bewahren. Ist natürlich einerseits ein Akt der Strafe, aber sie ist zugleich ein Gnadenakt, mit dem Gott den Menschen vor sich selber schützt, mit dem Gott den Menschen davor schützt, seine Gottlosigkeit auf ewig zu zementieren. Und diese Vertreibung aus dem Paradies ist auch deswegen ein Gnadenakt, weil sie im Menschen die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies wachhält. Völkerkundler haben das festgestellt beim Studium alter Inschriften und Quellen, dass dieser Gedanke jenseits von Eden und diese Sehnsucht zurück nach dem Paradies, dass das verankert ist in der Kultur der allermeisten Völker. Und dass uns darin so etwas wie eine Ahnung des Menschen begegnet, dass das nicht alles ist und nicht alles sein kann, was er hier in dieser zerrissenen Welt erlebt. Der Mensch ist nicht auf Gott hin angelegt. Nein, der Mensch ist von seiner Tendenz her immer der Rebell gegen Gott. Er hat nicht eine natürliche Disposition, an die man anknüpfen könnte, weil der Mensch an seinem Herzen eigentlich fromm sein will. Das ist nicht wahr. Aber er trägt in sich trotzdem diese Sehnsucht, diese Ahnung davon, dass es ein Paradies geben müsse, dass das hier mit dieser Mühsal und diesen Schmerzen und diesem ewigen Streit und Kämpfen, dass das nicht alles sein kann. Dass diese Sehnsucht, die Vertreibung aus dem Paradies in den Menschen wach. Der Mensch, er ist geschützt. Ja, er ist geschützt von Gott. So sagt es uns dieser Bericht. Und das müssen wir sehr deutlich sehen. Wir wollen jetzt zusammenfassen, was wir bisher ermittelt haben, wie dramatisch die Situation des Menschen nach dem Supergau der Weltgeschichte ist. Er ist gespalten, aber trotzdem zweitens gerufen. Er ist drittens gestraft und dennoch viertens geschützt. Und jetzt stellt sich am Schluss die Frage, ja warum schützt Gott den Menschen überhaupt? Wofür bewahrt Gott den Menschen auf? Was hat er noch mit ihm vor? Warum macht Gott das alles noch? Warum wird das Kapitel nicht einfach abgeschlossen? Das ist das letzte Kennzeichen des Menschen nach dem Supergau, das fünfte und letzte. Der Mensch ist nicht nur geschützt, sondern der Mensch ist auch fünftens geliebt. Fragt sich vielleicht an dieser Stelle. Im Neuen Testament steht ja dieser Satz von Jesus, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wissen Sie, was mit Welt gemeint ist? Genau diese Welt, die hier in diesen Versen beschrieben wird. Diese Welt ist gemeint. So sehr hat Gott die Welt geliebt, diese Welt des Bruchs. Diese Welt nach dem Gau, diese zerstörte, zerschlissene Welt, die doch noch den Fingerabdruck des Schöpfers trägt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahingab. Und auch das ist in diesem Text angekündigt. Lesen Sie bitte noch einmal Vers 15. Da sagt Gott, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Singular. Einzelhalten. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das muss man uns anschauen. Die alte Kirche hat in diesem Vers das sogenannte Protevangelium gesehen. Das heißt, das erste Evangelium, den ersten Lichtstrahl des Evangeliums. Und bitte beachten Sie, dass dieses Evangelium laut wird in Vers 15, noch bevor Gott ab Vers 16 vom Fluch und von der Strafe spricht. Hier ist das erste Mal, so haben die Kirchenväter gesagt, von dem Herrn Jesus die Rede. Und so ist dieser Vers dann eingegangen in unsere Weihnachtslieder. Jakobs Stern ist aufgegangen, still, das sehnliche Verlangen trifft den Kopf der alten Schlange und zerstört der Höllenreich. Das ist dieser Vers. Das heißt, Gott hat etwas getan, um der zerstörerischen Macht des Teufels zu widerstehen und er hat ihm den Kopf zertreten. Ist das nun hineingelesen oder was steht hier wirklich? Nun, hier steht, ein Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten, wörtlich zerschmettern. Ja, der Teufel hat Macht, das bestreitet die Bibel nicht. Aber die Macht des Teufels ist begrenzt, sagt Gott, und sie wird endgültig zerstört werden, diese zerstörerische Macht des Teufels. Wodurch wird diese Macht des Teufels zerstört werden? Durch eine Person, die kommen wird. Durch den Nachkommen. Und derjenige, der das tun wird, der wird von einer Frau geboren werden. Das heißt, er wird Mensch sein. Und welcher Mensch hat dem Teufel den Kopf zertreten? Jesus Christus. So heißt es dann im Neuen Testament, 1. Johannes 3, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Aber dieses Zerstören der Werke des Teufels, der Zerstörung des Menschen durch die Schuld und den Satan, dieser Sieg, der war sehr teuer erkauft. Und auch dieser hohe Preis, den Gottes Sohn wird zahlen müssen, der steht schon hier in Vers 15. Da heißt es, er wird dich in die Ferse stechen. Gottes Sohn wird der Schlange den Kopf zertreten, aber ihr Nachkomme wird den in die Ferse stechen. Und der Unterschied zwischen Kopf und Ferse macht schon klar, wer am Ende der Sieger bleibt. Aber hier wird deutlich, auch der Teufel wird Christus treffen. Christus wird sich für uns zerschmettern lassen müssen. Er wird daran sterben. Er wird daran leiden. Er wird einen hohen Preis bezahlen. Und schauen Sie, in diesem Licht beginnt, dass Christus kommt, dass er den Preis zahlt, dass er leiden wird. Wir wissen dann, er ist dazu ans Kreuz gegangen, um die Strafe auf sich zu nehmen, die ich und die Sie für unsere Schuld verdient hätten. Das wird ihn unendlich viel kosten. und Zeugnis. Es erstrahlt dann auch der Vers 21 kurz vor Schluss schon in einem ganz anderen Licht. Und darauf will ich zum Schluss nochmal Ihre Aufmerksamkeit legen. Da heißt es, Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an Felle. Was meinen Sie wohl, wo Gott die Felle hergenommen hat? Gott kommt da an mit diesem seltsamen Kleid, wahrscheinlich waren noch Blutspuren dran. Adam und Eva mussten nicht lange überlegen, woher diese Felle kommen. Sie stammen von Tieren. Von Tieren, die getötet werden mussten. Adam und Eva erleben zum ersten Mal mit, machen wir uns das klar, dass getötet wird. Gott selbst hat diese unschuldigen Tiere getötet. Es ist undenkbar, dass wir noch Blutspuren an den Fellen sehen. Vielleicht hat Gott vor ihren Augen diese Tiere getötet. Wir wissen es nicht. Aber Adam und Eva müssen erkennen, wir sind der Grund dafür. Hätten wir nicht gegen Gott rebelliert, hätten wir nicht unsere Unschuld verloren, dann wäre all dieses nicht nötig gewesen. Dann gäbe es keinen Scham und keine Angst und keine Notwendigkeit, unsere Blöße zu bedecken, dann müssten jetzt diese Tiere nicht sterben. Hier haben wir den ersten Fall, wo ein Leben für ein anderes Leben geopfert ist. Hier ist es noch ein Tierleben. Und so wird es sich dann durch das ganze Alte Testament hindurchziehen. Durch die Opfer des Alten Testaments. Immer wieder wird Gott seinem Volk damit deutlich machen, Sünde ist ernst zu nehmen. Sünde, das ist nicht irgendetwas abstrakt Theoretisches, dass der Mensch sich da gegenüber irgendwelchen abstrakten Regelungen falsch verhalten hat. Nein, Sünde ist ausgesprochen handgreifend. Sünde ist Feindschaft gegen Gott. Sünde hat Folgen. Und Adam musste lernen, unser geflicktes, dürftiges Kleid mit ein paar Blättchen, das reicht nicht aus, das hilft uns nicht. Sünde können wir nicht bedecken, liebe Leute, mit ein paar selbst zusammengebastelten Feigenblättchen. Auch unsere Feigenblättchen, mit denen wir uns da vor Gott oft schützen wollen, reichen nicht aus. Oder Feigenblättchen guter Taten, oder ich bin ja immer anständig gewesen, ich habe mich ja immer bemüht und so weiter. Das reicht nicht aus, um mit dem Problem der Sünde klarzukommen. Im Neuen Testament steht, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und es ist klar, wessen Blut hier vergossen wird. Das Blut des Sohnes Gottes selbst. Das müssen Adam und Eva, sie werden diese ganze Systematik natürlich noch nicht verstanden haben, aber das müssen sie hier sehen, die Vorschattung des Opfers. Und schließlich all die vielen Opfer, das viele Sterben der Tiere im Alten Testament, ist dann wiederum nur eine Vorschattung dieses einen Opfers, das Gottes Sohn selbst bringen wird, als er am Kreuz für uns stirbt. Er sagt, Gott sagt, ich gebe mein Leben für dich. Und das ist das Letzte, was nach dem Super-GAU für uns gilt. Wir sind nicht nur gespalten, nicht nur berufen, nicht nur bestraft, nicht nur geschützt. Nein, wir sind auch geliebt. Von Gott geliebt. Und ich bitte Sie, halten Sie das fest. In diesem schwierigen Kapitel, wo so viel Zerstörung geschieht und wo so unendlich viel Traurigkeit und Verzweiflung anfängt, sich auszubreiten auf diesem Globus. Schon in der Stunde des Bruches, in der Stunde des Super-GAUs, der Durchbruch bereits anklingt. Bevor Gott das erste Paar aus dem Paradies vertreibt, kündigt er hier in diesem Vers 15 an, auf welchem Weg sie wieder zurückkommen dürfen. Und was für Adam noch ein Versprechen war, noch eine Andeutung, ein Hoffnungsschimmer, das ist für uns längst erfüllt. Für uns bedeutet Leben nach diesem GAU immer auch schon das Leben nach dem Durchbruch, nach dem, für uns ist Gottes Sohn immer schon gekommen. Wir leben nicht nur jenseits von Eden, sondern man könnte sagen, wir leben auch diesseits von Golgatha. Diesseits jenes Ortes, an dem Gottes Sohn sein Leben dann dahingegeben hat. Jenseits von Eden, was bedeutete das? Es hieß, Gottes verschlossene Tür hinter uns, der Satan gegen uns, der Tod vor uns und die Zerrissenheit in uns. Das bedeutet jenseits von ihnen. Gottes verschlossene Tür hinter uns, Satan gegen uns, Tod vor uns, Zerrissenheit in uns. Und diesseits von Golgatha heißt nun, Jesus öffnet die Tür, Jesus entmachtet den Satan, der Herr Jesus Christus entreißt uns den Tod und er heilt unsere Zerrissenheit. Wir leben nicht nur jenseits von ihnen, sondern wir leben diesseits von Golgatha. Und darum ist für jeden Christ, das heißt, für jeden Menschen, der sein Leben persönlich bewusst an Jesus Christus gebunden hat. Für jeden, der das zugegeben hat, jawohl, diese Geschichte, dieser Bericht von Adam und Eva, berichtet zwar von einer längst vergangenen Epoche, aber die Folgen betreffen auch mein Leben. Unter den Konsequenzen des Super-GAUs stehe ich auf. Ich bin auch ein Schuldner vor Gott. Aber ich nehme das auch in Anspruch, was Gott hier schon angekündigt hat. Ich verlasse mich auf den einen, den er geschickt hat, um meine Schuld zu tragen. Und ich bitte dich, Jesus Christus, vergib mir und rette mich. Das ist ein Christ, nach Aussage der Bibel. Und wer so zu Christus kommt, dem gilt diese Zusage, du darfst dich freuen. Trotz allem Schwierigen und Schlimmen, was hier berichtet wird, ist dieser Text für den Christen ein Grund zur Freude. Weil Gott sagt, und ich schütze dich trotzdem. Und ich liebe dich trotzdem. Und ich werde dich sicher zurückholen. Dort, wo du dann auf ewig frei und befreit sein wirst. Von all den schrecklichen Folgen des Gaus. So schließe ich mit zwei jungen Männern aus England im 18. Jahrhundert. Einer von beiden war John Wesley. Dieser John Wesley, der hat festgestellt in seinem Leben, obwohl er sehr fromm war, obwohl er sich äußerlich sehr darum bemühte, regelmäßige kirchliche Veranstaltungen zu besuchen und besonders fleißig zu sein, was das Studium der Bibel angeht und sich darum zu bemühen, Menschen zu helfen, kam er an den Punkt, wo er merkte, ich versuche mit all diesen Dingen eigentlich mich selbst vor Gott irgendwie gut darzustellen. An dem Punkt, wo er merkte, das sind alles eigentlich nur Feigenblätter. Ich versuche, irgendwas zu machen, zu tun, vor Gott zu schaffen, damit er mich annimmt. Und dann führte Gott ihn an den Punkt, wo John Wesley begriff, das reicht nicht, das kann es nicht sein. Und dann kam er dazu, den Römerbrief zu lesen und eine Erklärung dazu. Und da wurde ihm dieses deutlich, das Einzige, was mich mit Gott wieder ins Reine bringen kann. Das Einzige, was die Folgen dieses Staus überwinden kann, ist Jesus Christus und der Glaube an ihn. Das war die Schlüsselentdeckung seines Lebens im Mai 1738, dass er begriff, ich kann mir selbst nicht helfen. Die Folgen dieses Staus sind so nachhaltig und so tiefgreifend, dass ich mich nicht von ihnen selbst reinwaschen kann. Allein der Herr Jesus Christus kann das tun. Und ich will ihm glauben, ihm vertrauen, dass er auch mich rettet. Wenige Tage vor John Wesley war sein Bruder Charles Wesley zu demselben Glauben durchgebrochen. Und als dann John Wesley an diesem Maiabend nach Hause kam und es seinem Bruder berichtete, da sangen sie dann danach ein Lied, dass Charles, der